ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen: Blind auf dem Kirchentag, Kirchentag barrierefrei, ein Interview mit Brigitte Buchsein, Bericht von der Fachtagung des Blinden- und Sehbehindertendienstes Württemberg zum Thema Einsamkeit und Informationen zur Woche des Sehens 2019. Nach dem Kirchentag ist vor dem Kirchentag. Wie blickt eine blinde Kirchentagsbesucherin darauf zurück und was sollte in Bezug auf Barrierefreiheit beim nächsten Kirchentag Beachtung finden? Das ist das Thema des folgenden Gesprächs im Rahmen der Streiflichter der Blindenhörzeitschrift, das ABC-Journal, herausgegeben beim Com-In-Netzwerk. Am Telefon habe ich Brigitte Buchsein. Hallo.
Hallo.
Und bevor wir über den Kirchentag sprechen wollen, ja, möchte ich Sie bitten, sich unseren Hörern ein wenig vorzustellen. Was tun und was lassen Sie möglicherweise und was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig?
Was ich lasse, ist sehr wenig. Ich mache enorm viel. Also mein Name ist eben Brigitte Buchsein. Ich bin 50 Jahre alt und ich wohne und arbeite in Oberursel. Das liegt im Großraum von Frankfurt am Main. Dort eben bin ich auch berufstätig. Ich arbeite in der Softwareentwicklung von einem großen Versicherungsunternehmen. Und ehrenamtlich mache ich aber auch eine ganze Menge. Das ist einmal der Bereich Blinden- und Sehbehindertenbund. Da bin ich im Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen in verschiedenen Bereichen tätig. Also im Bereich Beratung, Mobilitätsfragen, auch Angebote für Kinder und Jugendliche. Und der andere Bereich, für den ich, wo ich schon über viele, viele Jahre engagiert bin, ist der kirchliche Bereich. Bin bei mir in der Ortsgemeinde im Kirchenvorstand, mache da auch die eine oder andere Aufgabe und bin auch Prädikantin.
Das ist wirklich eine ganze Menge. Und
jetzt habe ich noch all die Freizeitaktivitäten noch nicht genannt, dass ich auch gerne lese und reise und Sport mache. Ich hätte gerne einen Tag mit ganz vielen Stunden und eine Woche mit ganz vielen Tagen.
Also, das ist wirklich eine ganze Menge. Und zwischen all diesen Aktivitäten waren Sie eben auch bei dem Kirchentag dieses Jahr. Was hat Ihnen dort gefallen? Was haben Sie in Erinnerung? Was ist vom Thema oder vom Inhalt her für Sie eindrücklich gewesen?
Erst einmal vielleicht zur Info, dass ich schon seit gut 30 Jahren fast immer beim Kirchentag bin. 1987 war ich das erste Mal in Frankfurt dabei. Damals habe ich noch ganz woanders gewohnt und war damals zum ersten Mal hier in der Region. Und ich glaube, seit 1999 bin ich eigentlich auf jeden Kirchentag. Für mich ist Kirchentag an sich schon etwas sehr, sehr Besonderes. Ich mag die Atmosphäre, diese Menschen um mich herum, eine ganz, ganz besondere Stimmung dort, die kleinen Kontakte mit Einzelnen, aber auch eben das Gefühl von vielen, eben mit vielen verbunden zu sein, das spricht mich sehr an, aber auch das inhaltliche Angebot. Also ich kann mich immer ganz schwer entscheiden zwischen den einzelnen Veranstaltungen, weil ich enorm viel spannend finde, schaffe aber immer am Ende ganz guten Programm zu finden, was abwechslungsreich ist, wo eben meine verschiedenen Interessen Platz finden und wo es trotzdem keine Hetze gibt, weil als Kirchentagserfahrene weiß ich, dass man gut Wege planen muss und Übergänge und überlegen, wo muss man lange anstehen, bei welcher Veranstaltung, was kann voll werden. Und so klappt es immer ganz gut, dass am Ende ein vielseitiges und schönes Programm rauskommt. Und dieses Jahr fand ich zwei Sachen besonders schön. Ich war mit einer sehr, sehr guten Schulfreundin auf dem Kirchentag unterwegs, die in Dortmund wohnt, bei der ich auch übernachtet habe. Das war also der persönliche Rahmen, der einfach schön war. Und dieses Jahr fand ich das Motto auch besonders gut. Was für ein Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist so das, was ich am stärksten finde, wenn ich über Glauben nachdenke und darüber rede. Das ist das, wo ich das Gefühl habe, da ist mir was geschenkt. Und über das Thema dann noch weiter nachdenken und noch mehr Anregungen bekommen und sich auszutauschen, das fand ich einfach schön.
Für den Kirchentag soll ja Inklusion Leitbild in allen Arbeitsbereichen sein. Wie schätzen Sie denn den Anspruch als Blinde ein? Wird man dem gerecht?
Es wird schon eine Menge gemacht. Also man versucht auch einiges an Angeboten zu machen, dass man gute Informationen im Vorfeld bekommt, auch im DESI-Format, dass man Dinge im Braille bekommt, dass man also auch bei bestimmten Gottesdiensten eben auch die Texte hat, dass man Begleitservice nutzen kann. Also ich finde, es wird eine Menge angeboten. Ich denke aber, dass es doch nicht so leicht ist, wenn man praktisch wirklich allein unterwegs wäre. Also ich bin immer froh, wenn ich doch auch eine Freundin oder sogar mehrere um mich rum habe, mit denen ich auf dem Kirchentag unterwegs bin. Das gibt mir doch noch mehr Sicherheit.
Haben Sie im Vorfeld oder in der Vorbereitung auf den Kirchentag bestimmte Hilfsmittel genutzt? Es wurde ja so eine Daisy-CD mit dem Programm zum Beispiel herausgegeben.
Also ich habe die Daisy-CD genutzt. Wobei da ja nicht das ganze Programm drauf ist. Da sind bestimmte Punkte erwähnt. Das ganze Programm ist ja so umfangreich. Ich glaube, das schafft man gar nicht auf einer Daisy-CD zu lesen. Aber ich habe ein paar wertvolle Tipps auf der CD bekommen. Habe auch Sachen von Dortmund erfahren, die selbst die Freundin von mir noch nicht wusste, obwohl sie Dortmunderin ist. Also es gibt zum Beispiel ein taktiles Modell in Dortmund und das haben wir dann gleich während des Kirchentages auch mal aufgesucht. Das hatte ich eben auch auf der CD gehört. Also ich finde, das sind Dinge schon gut, dass die auf der CD erwähnt werden. Aber für mich ist zum Beispiel eine große Hilfe, dass seit ein paar Jahren die Informationen zum Programm auch digital zur Verfügung stehen, was ich dann in der Regel eher lesen kann als damals nur das gedruckte Programm. Wobei ich es da schade finde, dass diese Angebote, die Internetseite und die App fürs Handy, die es gibt, nicht wirklich barrierefrei sind. Und was richtig schade sind, ist, dass sie sogar schlechter geworden sind als zum Beispiel vor 2 Jahren. Also da würde ich mir wünschen, dass da der Kirchentag sehr viel enger noch mit Betroffenen zusammenarbeitet und im Vorfeld gut testen lässt. Das fand ich diesmal, ja, war ich ein bisschen traurig, dass das nicht so gelungen war, da das Angebot.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ich fand das zum Beispiel ganz skurril. Ich hatte mir dann ganz viele Programmpunkte auf der App zusammengesucht. Und wie gesagt, ich habe viele Interessen. Dadurch hatte ich, das mache ich immer so, dass ich zuerst ganz, ganz, ganz viele Veranstaltungen praktisch mit einem Fragezeichen habe. Und dann ist mein Ziel, mir so das Gesamtprogramm, was ich mir zusammengesucht habe, nochmal durchzugehen, um dann zu merken, ach komm, einen ähnlichen Programmpunkt hast du ja schon mal am Freitagnachmittag, dann kannst du diesen jetzt am Donnerstagvormittag streichen und dafür was anderes machen. Also dafür brauche ich wirklich alle Punkte nochmal, die ich mir mit Fragezeichen angekreuzt habe. Und ja, das waren dann schon viele, viele Seiten an Programmpunkten. Und als blinder Mensch nutze ich ja VoiceOver am iPhone, also den Screenreader. Und wenn man den genutzt hat, kam man mit den Gesten nur über, ich sag mal, ein Fünftel der Veranstaltung. Weiter konnte ich dann nicht scrollen zu den nächsten. Wenn ich dann VoiceOver ausgeschaltet habe und dann mit der normalen Geste für Sehende zur nächsten Seite gegangen bin und dann VoiceOver wieder eingeschaltet habe, dann kam ich auch zu den nächsten Veranstaltungen. Aber da musste man halt zum Beispiel schon tricksen und das ist einfach schade, dass da praktisch ein paar Hürden waren. Ja, das waren auch nicht alle Schalter beschriftet in der App, also da musste man auch manchmal raten, was könnte damit gemeint sein. Also die App war gut, war besser als früher, das Programm in Papierform, aber könnte noch sehr, sehr, sehr viel besser sein.
Also so ganz typische Dinge, über die Blinde leider immer wieder ja, sozusagen stolpern müssen. Es gibt ja so eine Art Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen. Direkt am Kirchentag, haben Sie die genutzt?
Nein, muss ich dazu sagen. Ich war dort, weil ich kenne auch viele, die dort mitarbeiten und fand es dann einfach auch mal schön, zum Beispiel dort vorbeizuschauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie gebraucht hätte. Aber ich bin trotzdem froh, dass es solche Stellen gibt. Diesmal war ich eben nur mit einer Freundin unterwegs und ich sag mal immer so, ein Mensch kann immer mal krank werden, es kann irgendwas passieren und dann tut es mir gut, eine Stelle zu wissen, wo ich sagen kann, an die wende ich mich und dann geht es trotzdem weiter. Das ist mir einmal beim Kirchentag, ich glaube, es war der in Köln, passiert. Da ist dann die Freundin krank geworden, mit der ich unterwegs war und die Freundin bei denen ich übernachtet habe, die gingen nicht zum Kirchentag. Die haben mich dann immer zum Zug gebracht und dann wusste ich, dann habe ich dann den Begleitservice genutzt, habe mit denen telefoniert. Es haben dann auch andere Kirchentagsbesucher mir auch noch geholfen und so war das dann trotzdem noch ein Kirchentag, der auch noch am dritten Tag schön war, obwohl dann nicht mehr meine praktisch vorgesehene Begleitung dabei war. Also deswegen dieses Jahr habe ich es nicht genutzt, aber irgendwie im Unterbewussten schon, weil es mir Sicherheit gibt.
Nach dem Kirchentag ist ja im Prinzip vor dem Kirchentag. Welche Tipps würden Sie den blinden Menschen geben, die 2021 nach Frankfurt gehen wollen?
Ich finde, also wer die Möglichkeit hat, eben Menschen im Umfeld als Begleitung mitzunehmen, da würde ich raten, das auf jeden Fall in Anspruch zu nehmen. Vielleicht sogar schauen, ob es mehrere gibt. Ich war auch schon mal auf einem Kirchentag mit einer Bekannten, die mir meine Pfarrerin vermittelt hatte, die ich nicht kannte und wo sich das auf dem Kirchentag gut eben ergeben hat. Also da vielleicht sogar offen sein für neue Bekanntschaften, weil es doch gut tut, jemanden an seiner Seite zu wissen. Und der Kirchentag unterstützt das ja auch finanziell. Man kann ja kostenfrei eine Begleitung mitnehmen. Also das, denke ich, ist gut. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, selbst einen guten Plan zu haben, was möchte ich an Programmpunkten machen, was ist mir besonders wichtig und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, entweder indem man es eben sich selbst Bilder schafft oder eben viel fragt, wie weit sind Veranstaltungen auseinander, ist es realistisch, Punkt A und B zu kombinieren. Weil ich glaube, eben gut vorbereitet macht es dann einfach viel mehr Spaß, eben den Kirchentag dann zu besuchen.
Ich denke, das war ein sehr lebendiger Eindruck vom aktuellen Kirchentag und ich denke, das hat auch Lust gemacht auf den nächsten. Und wir können nur hoffen, dass die Angebote, wie zum Beispiel diese Kirchentags-App, wieder in ihrer Barrierefreiheit besser programmiert wird und dass auch in den nächsten zwei Jahren dann wieder so eine Daisy-CD zum Beispiel vom Dachverband der Evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge mit vorbereitet und angestoßen wird. Frau Buchsein, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ja, ich kann nur sagen, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Kirchentag.
Bei dem bin ich bestimmt, das ist ja ein Heimatkirchentag für mich. Wir wohnen ja in der Nähe.
Der Fachtag des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienstes Württemberg, EBSW, 2019. Professor Dr. Manfred Spitzer aus Ulm hielt beim Fachtag am 5. April einen Vortrag zum Thema Einsamkeit, Gefahren erkennen und richtig handeln. Dr. Eberhard Grötzinger gibt die Grundgedanken des Vortrags zusammengefasst wieder. Risikofaktor Einsamkeit. Was Einsamkeit ist, weiß jeder. Es ist ein Gefühl, das so allgemein bekannt ist wie Zahnweh. Aber es gibt drei gesellschaftliche Trends, die schuld daran sind, dass die Gefahr, einsam zu werden, heute größer geworden ist. Erstens, es gibt immer mehr Menschen, die allein leben. Noch leben die meisten Menschen bei uns in Familienhaushalten oder Paarhaushalten, aber die Zahl der Single-Haushalte nimmt ständig zu. Zweitens, es gibt in Europa, aber auch weltweit immer mehr Menschen, die in Städten leben und immer weniger, die in kleinen Gemeinden leben. In kleinen Gemeinden hat man jedoch viel mehr persönliche Kontakte als in Städten. Dort lebt man eher anonym nebeneinander her. Drittens, man verbringt heute immer mehr Zeit vor einem Bildschirm oder mit seinem Smartphone und immer weniger Zeit im unmittelbaren Kontakt mit anderen Menschen. Soziales Verhalten muss man jedoch schon als Kind lernen, wie Gehen, Sprechen oder handwerkliche Fertigkeiten. Man kann es nicht über Medien lernen, sondern nur im unmittelbaren Kontakt. Die übermäßige Nutzung von Medien fördert nicht soziales Verhalten, sondern führt im Gegenteil zu Vereinzelung und Ich-Bezogenheit. Es ist durch wissenschaftliche Studien nachgewiesen, je mehr Zeit Jugendliche vor dem Bildschirm verbringen, desto weniger haben sie Mitgefühl. Man muss freilich Einsamkeit streng unterscheiden von Alleinsein. Letzteres kann man durchaus genießen. Einsamkeit ist dagegen das Gefühl, verlassen zu werden oder verlassen zu sein oder von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Aus einer Gruppe ausgeschlossen werden tut richtig weh. Dagegen hilft die Erinnerung an das soziale Netz einer Familie oder einer Gruppe von Freunden, Schmerzen zu ertragen. Deshalb sind Krankenbesuche so wichtig. Wenn Einsamkeit zu Depressionen führt, wirkt sie ansteckend. Sie macht auch den, der helfen will, hilflos. Deshalb ziehen sich viele Freunde zurück aus Angst, selbst depressiv zu werden. Von allen Risikofaktoren, die zu einer tödlichen Erkrankung führen können, ist Einsamkeit die wirkmächtigste, weil sie eine vermehrte Bildung von Stresshormonen im Blut zur Folge hat und dadurch zum Beispiel das Immunsystem nachhaltig schwächt. Was kann man gegen Einsamkeit tun? Man kann sehr viel tun. In England können neuerdings Hausärzte gemeinschaftliche Aktivitäten auf Rezept verschreiben. Junge Leute kann man gegen Einsamkeit impfen, indem man ihnen Dinge beibringt, die Spaß machen und in der Gruppe noch mehr Spaß machen. Musik, Sport, Theater spielen oder eine handwerkliche Aktivität. Man kann anderen Menschen etwas Gutes tun und dabei spüren, dass man gebraucht wird. Ein Spaziergang in die Natur kann therapeutisch wirken, weil man in der Natur sowohl spürt, wie klein man selber ist, aber auch, dass man Teil eines größeren Ganzen ist. Mit Ratschlägen sollte man jedoch vorsichtig sein. Besser sind Anregungen, kleine Schubser, die vielleicht nicht sofort den gewünschten Erfolg haben, aber als Ermutigung, Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen, dann eventuell doch zünden. Allein, einsam, isoliert? Die besonderen Erfahrungen, die blinde und stark sehbehinderte Menschen machen, waren Gegenstand des Referats von Dr. Eberhard Hahn. Er stellt seine Ausführungen unter das Thema Allein, einsam, isoliert? Die Grundgedanken seines Vortrags fasst Dr. Eberhard Grötzinger hier zusammen. Allein zu sein ist nicht von vornherein etwas Negatives. Es kann durchaus erwünscht sein. Isoliert zu sein kann sogar notwendig sein, zum Beispiel auf der Isolierstation eines Krankenhauses. Oder es ist selbst gewollt, zum Beispiel, wenn man mit anderen Leuten nichts zu tun haben will. Aber sowohl allein sein als auch isoliert sein kann zu Einsamkeit führen. Das heißt, zu einem Gefühl, unter dem blinde und sehbehinderte Menschen besonders oft leiden. Dabei ist die Situation bei starker Sehbehinderung und bei Blindheit insofern verschieden, als bei Blindheit größere Klarheit über den Grad der Behinderung herrscht, während viele Sehbehinderte unter der schleichenden Verschlechterung ihres Sehvermögens leiden und der Grad ihrer Behinderung von anderen nicht ohne weiteres wahrgenommen wird. Behinderung setzt Grenzen. Behinderte sind natürlich Menschen wie du und ich, sie unterscheiden sich aber von anderen Menschen durch ein Defizit, zum Beispiel nicht oder nur schlecht sehen oder hören zu können. Mit einem solchen Defizit umzugehen, bedeutet sowohl für die Betroffenen selbst als auch für ihre Mitmenschen eine besondere Herausforderung. Sie zu bewältigen kostet allemal Kraft. Und diese Kraft steht nicht allen in gleicher Weise zur Verfügung. Blinde und stark sehbehinderte Menschen können vieles nicht tun, was für andere selbstverständlich ist. Sie können sich in fremder Umgebung nicht frei bewegen. Sie können nicht Auto oder Fahrrad fahren, die Schönheit einer Landschaft so genießen, wie es Sehenden möglich ist, Bücher lesen oder Kunstwerke betrachten. Dieses Defizit wird bei einer fortschreitenden Erblindung besonders schmerzlich wahrgenommen. Für das Zusammenleben mit anderen Menschen bedeutet dies, dass sehbehinderte und blinde Personen mehr und mehr auf Hilfe angewiesen sind. Unterwegs zu Fuß, beim Einkauf, besonders beim Einkauf und der Pflege von Kleidung, bei der Hausarbeit, beim Essen oder beim Gang zur Toilette. Überall setzt die Behinderung dem Verhalten im Alltag Grenzen. Im Gespräch kann man die Mimik und Gestik des Gegenübers nicht mehr erkennen. Man wird als arrogant angesehen, wenn man Bekannte auf der Straße nicht mehr grüßt. Dabei hat man sie nur nicht erkannt. Und manchmal wird man im Gespräch gar nicht mehr selber, sondern nur über die begleitenden Personen angesprochen. Nach dem Motto, hat Ihr Mann Hunger? So ist es kein Wunder, dass sehbehinderte oder blinde Personen aufgrund dieser Schwierigkeiten in der Gefahr sind, sich zurückzuziehen und zu vereinsamen. Um Hilfe zu bitten, will gelernt sein. Es setzt voraus das Eingeständnis der eigenen Hilfsbedürftigkeit und ist oft auch mit Frustration verbunden, wenn man nicht die Hilfe bekommt, die man gerade braucht. Selbst in einer Familie oder in einer Partnerschaft kann die eigene Behinderung zur Belastung werden. Der Partner wird durch sie ja unwillkürlich in die Pflicht genommen. Er oder sie schränkt sich selber ein und kann unter Umständen die permanente Einschränkung auf Dauer nicht aushalten. Schließlich kann es sein, dass man sich, um für andere keine Belastung zu sein oder um weitere Frustrationen zu vermeiden, von anderen zurückzieht, sich in seiner eigenen Einsamkeit ganz gut einrichtet und gar nicht mehr den Kontakt sucht. Dann wird Einsamkeit zu einer Art Schonhaltung, die aber auf lange Sicht nicht gut tut. Was tun gegen Einsamkeit? Wenn man im Nachdenken über die eigene desolate Situation gefangen ist, ohne aus dem ständigen Grübeln herauszufinden, dann ist es gut, seine Gedanken aufzuschreiben oder auf Tonträger aufzusprechen. Wer zunehmend erblindet, sollte sich über die vielen technischen Hilfsmittel orientieren, die Betroffenen den Alltag erleichtern. Manchmal ist es auch gut, noch etwas Neues zu lernen, zum Beispiel die Blindenschrift. Riskieren wir etwas, halten wir den Kontakt zu alten Freunden übers Telefon, wagen wir es, um Hilfe zu bitten. Gerade junge Leute sind oft sehr hilfsbereit. Empfehlenswert ist es, als Fußgänger auf jeden Fall den Langstock einzusetzen, wenn man sich dadurch als sehbehindert kenntlich macht. Setzen wir verstärkt die Sinne ein, die uns noch verblieben sind, zum Beispiel das Hören, und sprechen wir mit anderen über unsere Eindrücke. Lassen wir uns von Sehenden beschreiben, was sie sehen. Gehen wir mit der Befangenheit und möglicher Ungeschicklichkeit uns gegenüber gelassen um. Und pflegen wir so gut es geht die Gemeinschaft mit uns sympathischen Menschen, so der Appell des Referenten. Was können andere tun, um der Einsamkeit sehbehinderter und blinder Menschen entgegenzuwirken? Man kann zum Beispiel Hilfe anbieten beim Einkaufen oder als Begleitung, beim Besuch von Veranstaltungen. Man sollte bei zufälligen Begegnungen auf der Straße sich mit Namen vorstellen, damit der Betroffene weiß, mit wem er es zu tun hat. Hilfreich sind im öffentlichen Raum Leitstreifen an Haltestellen, blindengerechte Ampeln an Übergängen und markierte Treppenstufen. In einer Kirchengemeinde könnte man Betroffene zum Gottesdienst abholen und ihnen vorher die Lieder mitteilen, die gesungen werden sollen. Der Gemeindebrief sollte in einer kontrastreichen Schrift gedruckt werden. Was immer man in einer Kommune oder einer Kirchengemeinde plant, um der Einsamkeit sehbehinderter und blinder Menschen entgegenzuwirken, es sollte nach dem Grundsatz geschehen, nichts über uns, ohne uns. Oder positiv formuliert, wir Betroffene sollten von vornherein in die Planung mit einbezogen werden. Dieser Beitrag ist im Rundbrief des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienstes Württemberg e.V. erschienen. Die Wiedergabe erfolgt mit dessen Genehmigung.
Woche des Sehens 2019. Bundesweite Informationskampagne vom 8. bis 15. Oktober. DBSV vom 12.06.2019. Berlin, 8. Mai 2019. Nach vorne schauen heißt das Thema der diesjährigen Woche des Sehens. Unter der Schirmherrschaft der bekannten Fernsehjournalistin Gundula Gause werden namhafte Organisatoren aus den Bereichen Sehhilfe, Augenmedizin und Entwicklungshilfe die Chancen und Herausforderungen beleuchten, die mit Innovationen im Zusammenhang mit Augenheilkunde, Blindheit und Sehbehinderung verbunden sind. Im gesamten Bundesgebiet finden in der Aktionswoche vielfältige Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür, Fachvorträge, Hilfsmittelausstellungen, Dunkelcafés oder besondere Aktionen in Schulen statt, die auf die Bedeutung guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit und die Lage von blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland und den Entwicklungsländern aufmerksam machen. Für jeden ist etwas dabei. Um auf die unterschiedlichen Aspekte des diesjährigen Themas besser eingehen zu können, vertiefen die Partner der Kampagne dieses mit den folgenden drei Schwerpunktthemen. Erstens, nach vorne schauen mit fachärztlicher Kompetenz. Die Augenheilkunde ist ein besonders innovatives Fach in der Medizin. Mit modernen Methoden gelingt es heute immer besser, Augenkrankheiten früh zu erkennen und wirksam zu behandeln. Jede Innovation weckt die Hoffnung, das Augenlicht der Patienten zu erhalten oder es ihnen sogar zurückzugeben. Chancen und Risiken neuer Entwicklungen müssen abgewogen werden. Hier bedarf es fundierten fachärztlichen Wissens, das auch in der täglichen Praxis die Grundlage für den effektiven Einsatz innovativer Verfahren in der augenmedizinischen Versorgung in Deutschland ist. Augenärzte und ihre Mitarbeiter setzen sich dafür ein, dass Patienten ein Leben lang zuversichtlich nach vorn schauen können. Zweitens, nach vorne schauen, Chancen entdecken auch mit Sehverlust. Die Diagnose einer Augenkrankheit, die zu einer Sehbehinderung, eventuell sogar zur Blindheit führen wird, ist in aller Regel ein Schock. Doch heute muss ein Sehverlust nicht automatisch auch den Verlust von Lebensqualität bedeuten. Mit gezielter Unterstützung können sehbehinderte und blinde Menschen im privaten wie im beruflichen ein selbstbestimmtes Leben führen. Neben den vielfältigen Möglichkeiten der Technik ist die Unterstützung der Selbsthilfe von zentraler Bedeutung. Nur hier wird Betroffenen von Betroffenen geholfen. In der Woche des Sehens zeigen die Selbsthilfeorganisationen, welche Chancen sich bieten, auch wenn das Augenlicht nachlässt. Dabei geht es um innovative technische Hilfsmittel wie Smartphones und mobile Vorlesesysteme, aber ebenso um den guten alten persönlichen Austausch. Drittens, nach vorne schauen, neue Wege zum Augenlicht. In Entwicklungsländern haben viele Menschen keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ziel der Entwicklungshilfeorganisationen ist es daher, in medizinisch unterversorgten Gebieten Hilfe zu leisten. Beispielsweise mit einer innovativen Smartphone-App, die bereits an Schulen in Simbabwe eingesetzt wird. Mit ihrer Hilfe können auch Nichtmediziner mögliche Seheinschränkungen feststellen. Die App hilft ihnen, Qualitätsstandards einzuhalten, viele Kinder in kurzer Zeit zu untersuchen und sie an die entsprechende Fachstellen zu überweisen. Künftig soll so auch die Ferndiagnose eines Spezialisten möglich sein. Innovationen wie diese App bieten in Entwicklungsländern viele Möglichkeiten, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die Partner der Woche des Sehens. Getragen wird die Woche des Sehens von der Christoffel-Blinden-Mission, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie der Pro Retina Deutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch.
Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie, produziert beim Comm-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann und Markus Wetterauer, Redaktion Jörg Sorge.